Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wenn Sie heute zum ersten Mal da sind, wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann denkst du dir vielleicht, was ist denn mit denen da los? Das ist heiß-kalt die ganze Zeit. Gott ist souverän. In dem ersten Bibeltext, den wir gehört haben, er ist bärenstark. Und dann hören wir über Elend und Ungerechtigkeit auf der Welt. Und im zweiten Text, das ist ja richtig heiß-kalt. Dann geht es wieder weiter. Halleluja, der Herr regiert. Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit. Halleluja, der Herr regiert. Als nächstes hören wir von der Umweltkatastrophe, von dem Massaker. Und wie Jesus sagt, tut Buße, sonst passiert euch noch Schlimmeres. Und dann singen wir wieder, du bist meine Hoffnung, schütze mich, du regierst. Heiß-kalt, oder? Und wer regiert jetzt wirklich? Das Chaos, Leid, Elend, Ungerechtigkeit oder Christus? Wer regiert wirklich? Ich meine nicht den Herrn Bürgermeister Dr. Rabel oder den Herrn Landeshauptmann Magister Stelzer oder den Herrn Bundeskanzler Kurz oder unseren Herrn Bundespräsidenten Professor van der Bellen. Die haben alle wichtige Aufgaben für begrenzte Zeit übertragen bekommen. Und der erste Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 1 und 2, gebietet uns ja, dass wir immer wieder für sie beten in unseren Gottesdiensten. Und wenn wir für sie beten, dann zeigen wir, dass es noch wen anderen gibt, der über ihnen steht, der die Fäden wirklich in der Hand hat. Dass wir das glauben, zeigen wir, wenn wir für sie beten, an den wir uns wenden, damit er ihnen unter die Arme greift. Also wer regiert wirklich, wer hat die Fäden in der Hand, wer sitzt auf dem Thron des Universums? Es gibt letztlich zwei Antworten, Chaos oder Christus. Eine dritte Antwort wäre Christian. Ich regiere und du regierst in deinem Leben. Aber jetzt habe ich heute in den Spiegel geschaut und da war es schon genug, dass ich gemerkt habe, ich regiere nicht. Und ich habe das ganze Universum nicht im Griff. Wer hat das ganze Universum voll im Griff? Es ist entweder Gott oder der Zufall. Es ist entweder das Chaos oder Christus. Wer regiert wirklich? Wir lesen ja da, wie wir schon heute gehört haben, zusammen zur Zeit in den Gottesdiensten dieses rätselhafte Buch aus der Bibel. In der Bibel sind ja verschiedene Bücher zusammengestellt, da gibt es Geschichtsbücher, da gibt es Gedichte, da gibt es die Gesellschaftskritik der sogenannten Propheten und dann gibt es auch noch diese Weisheitsbücher, also das ist so Alltagsphilosophie, wie gelingt das Leben wirklich? Und so ein philosophisches Buch lesen wir miteinander, das heißt Kohelet oder Prediger und steht eben im ersten Teil der Bibel. Heute denken wir über diese Stellen nach, die Heinz uns schon vorgelesen hat. Das dritte Kapitel und ein bisschen was vom vierten Kapitel. Das ist jetzt die ideale Zeit für dich, das Smartphone rauszuholen. Du kannst, viele können auf dem Smartphone mitlesen, den Bibeltext, das wird euch helfen. Oder halt, wenn es langweilig wird, irgendwas anderes damit machen. Aber jetzt ist eben, jetzt kann man ohne schlechtes Gewissen das Smartphone rausholen. Das war jetzt nur als Witz gedacht. Natürlich macht das niemand für euch, ist eh klar. Okay, wer regiert wirklich? Wer regiert? Das Universum. Chaos oder Christus? Chaos, Unwissenheit, Leid, Ungerechtigkeit oder Christus? Kohelet sagt uns eben als erstes, Gott regiert diese komplexe Welt. Das war der erste Teil, den Heinz uns vorgelesen hat, Kapitel 3, 1 bis 15. Und schau dir an, wie komplex diese Welt ist. Denk an dieses berühmte Gedicht in Kapitel 3, Verse 2 bis 8. Dieses berühmte Gedicht über die Zeit, das kennt ihr sicher, die Birds haben ja voriges Jahrhundert einen Nummer-1-Hit daraus gemacht. Dieses Lied Turn, 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 kennt ihr das nicht? Soll ich es mal kurz vorsingen? Ja, das hättet ihr jetzt gern. Na gut, okay. For everything, turn, 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 there is a season, turn, turn, turn. Und jetzt weiß ich den Text auf Englisch leider nicht mehr. Aber der Rest vom Text steht da in Prediger. Das Wort für Wort, was da steht. sind nur ein paar Worte, eben Turn, 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 haben sie eingefügt und ganz zum Schluss eine Zeile, die aufruft, für den Frieden in der Welt zu arbeiten. Es ist interessant, dass das ist wahrscheinlich der Nummer 1 mit dem ältesten Text. Genau, ist ja ganz berühmt. Und das Gedicht, das handelt eben von 14 Aktivitäten und 14 Aktivitäten, die so irgendwie das Konträre, das Gegenteil von den Aktivitäten sind. Und das ganze Leben ist da betroffen in diesem Gedicht. Vers 2 spricht vom Lebenszyklus aller Lebewesen. Wir haben es nicht im Griff, wann wir geboren werden oder wann wir sterben. Vers 3 spricht von Anfang und von Ende von Unternehmungen. Letztes Jahr haben sich Wespen bei uns zu Hause direkt neben der Haustür in die Fassade eingenistet. Und da habe ich persönlich für mich gedacht, vielleicht ist jetzt eben der Zeitpunkt fürs Töten gekommen und fürs Ausreißen dieser Unternehmung, dass die Wespen begonnen haben. Da war derzeit in meinen Augen, aber vielleicht habe ich mich getäuscht. Vers 4 handelt von öffentlichen und privaten Gefühlen. Klagen ist intensiver als Weinen, das macht man öffentlich in der damaligen Zeit. Und es gibt eine Zeit für Tanzen, die war vorhin bei uns im Gottesdienst auch da. Und das macht man auch öffentlich. Gefühle, Vers 4. Vers 6, unsere Einstellung zu Besitz, nichts gehört mir letztlich für immer. Vers 7, Kommunikation. Wann drücken wir Trauer aus? Wann reden wir, wann schweigen wir? Vers 8, Werte, was streben wir persönlich und als Gesellschaft an und was lehnen wir leidenschaftlich ab? Und der Höhepunkt in der Mitte von diesem Gedicht, der Höhepunkt ganz in der Mitte ist eben in Vers 5, da geht es um Beziehungen. Machen wir einander das Leben schwer oder helfen wir einander? Gehen wir aufeinander zu? Oder halten wir uns fern voneinander? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Für alle diese Dinge gibt es eine passende Zeit, die Gott festgesetzt hat. Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Und die Frage ist jetzt eben, wann ist diese Zeit? Das Problem ist, wir Menschen erkennen den richtigen Zeitpunkt nicht. Und es gibt ja keine simplen Lösungen. Es gibt nicht die 5 Regeln, die du einhältst. Und wenn du das machst, dann wird dich das Universum mit Geld, Glück und Gesundheit belohnen. So ist es nicht. Die Welt ist komplex. Sie ist zu komplex. Wir erkennen den richtigen Zeitpunkt nicht oder nicht immer oder nur sehr selten. Wir kennen Gottes ewigen Plan nicht bis in die letzte Einzelheit. Am Montag war ich mit dem Fahrrad unterwegs und ich bin bis da vorne ungefähr gekommen. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, ich bin schon über 40 und zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich mir einen Nagel eingefahren. Ich habe einen Termin im Krankenhaus und jetzt dieser Platten. Wieso? Da hat mir diese Bibelstelle wirklich geholfen. Wir würden gern jedes Detail kennen. Aber das überfordert uns. Unsere verzweifelten Versuche, alles zu verstehen oder selbst unsterblich zu werden, die sind sinnlos und nutzlos. Wir sind Geschöpfe, nicht der Schöpfer. Und das ist eben so frustrierend für uns. Das ist doppelt frustrierend. Weil wir nicht Gott sind, sind wir von Gott abhängig und das frustriert. Das ist, er regiert. Nicht ich. Und das ist frustrierend für stolze Menschen. Wir regieren nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite, eben, was auch noch so frustrierend ist, Gott hat uns Ewigkeit ins Herz gegeben, ins Herz gelegt. Das heißt, er hat uns zu denkenden Wesen gemacht. Und wir wollen nicht nur die Einzelbilder sehen, wir wollen gern das große Ganze sehen. Alles verstehen. Gott hat uns selbst diese Sehnsucht gegeben. Nach dem großen Ganzen. Er hat uns nach seinem Bild gemacht und er hat uns Ewigkeit, das ist eine göttliche Eigenschaft, hat er in unser Herz gelegt. Aber wir können den Sinn der Geschichte nicht verstehen, nicht selbst rausfinden. können nicht jedes Detail verstehen und wir können den Sinn nicht selbst rausfinden. Vers 11, da steht nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat vom Anfang bis zum Ende. Gott hat uns also wieder mal eine unlösbare Aufgabe gegeben. Warum? Ja, wir Menschen sollen eben gut sein. Wir sollten wissen, wann es richtig und gut ist, etwas zu tun und wann es richtig und gut ist, etwas zu unterlassen. Aber wir wissen es oft nicht und das wirft uns dann zurück auf Gott. Er weiß es. Wir können ihn fragen. Wir können zu ihm gehen und ihn fragen. Wir können ihm zuhören, in dem, was er gesagt hat, in der Bibel. Aber seit dem Paradies wollen Menschen eben lieber selber die Erkenntnis des Guten und Bösen haben, unabhängig von Gott. Nur das geht nicht. Und das zeigt uns Gott eben mit der Art, wie er uns gemacht hat und wie er die Welt regiert hat. Wir brauchen ihn. Wir brauchen Gott. Und der Schluss lautet jetzt eben nicht interessanterweise in diesem Buch. Der Schluss ist nicht, ja, wenn das alles so ist, dann sei halt frustriert, gib auf und schmolle. Das ist nicht der Schluss in dem Buch. Sondern der Schluss ist an dieser Stelle eben in Vers 12 und 13. Gott regiert, deswegen genieße Gottes gute Geschenke. In dieser gefallenen und verdrehten Welt schenkt Gott uns immer wieder Freude. Er geschenkt uns genug zum Leben. Er schenkt uns sogar ein bisschen Erfolg. Und das ist alles eine Gabe Gottes, steht da in den Versen 12 und 13. Genieße sie. Das ist ein Erbteil, steht in Vers 22. Das bedeutet, das ist nicht verdient. Ein Erbe verdient man nicht, sondern das ist geschenkt. Genieße es. Das ist der erste Schluss. Und der zweite Schluss ist, ehre Gott. Vers 14. Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Also erkenne, dass du Gott brauchst, dass du nicht Gott bist und begegne ihm mit der richtigen Einstellung, mit Ehrfurcht und mit Dankbarkeit. Denn Gott regiert diese komplexe Welt, in der nicht immer alles super funktioniert. So ist es. Die Aufnahme kann man nicht gut verstehen, das Bild kann man nicht gut lesen. Das ist nicht Absicht. So was passiert, Fehler passieren. Genieße, wenn es trotzdem klappt. Und begegne Gott mit Ehrfurcht und mit Dankbarkeit. Denn Gott regiert diese überkomplexe Welt. Und er hat sie im Griff und er ist gut. Wir verstehen nicht alles. Das heißt aber noch lange nicht, dass es nichts zu verstehen gibt. Gottes Plan ist da. Und wir verstehen ja auch nicht nichts. Er sagt immer wieder etwas. Er offenbart uns Teile seines Planes. Aber er offenbart uns nicht alles. Das kannst du in 5. Mose 29, 28 nachlesen. Ja, und er offenbart uns etwas. Es ist nicht so, dass wir nie etwas verstehen, wenn wir ihm dankbar und ehrfürchtig zuhören, was er in der Bibel sagt, dann wird er uns das klar machen, was für uns wichtig ist. Also wer regiert? Wer regiert? Die erste Antwort in dieser Bibelstelle, die wir heute zusammen betrachten, lautet nicht das Chaos, nicht Christian, sondern Christus. Christus regiert diese komplexe Welt. Aber das bringt uns gleich zum nächsten Teil. Wenn Gott regiert, warum gibt es dann das Leid? Gott lässt Ungerechtigkeit geschehen. Wenn Gott das Leben, die Welt so gut im Griff hat und wenn er gut ist, wieso schaut es dann so aus, als ob er nicht regieren würde? An so vielen Orten und zu so vielen Zeiten. Warum sehen wir so viel Ungerechtigkeit und Leid und Tod? Und mit diesen Fragen setzt sich Kohelet jetzt als nächstes auseinander. In der ganzen Bibel steht dazu natürlich noch viel, viel mehr. Es steht viel mehr darüber da, wie wir einander trösten. Wie Gott uns tröstet, wie er da ist im Leid. Aber wir schauen eben heute das an, was Gott uns hier durch diese Worte sagen möchte. Im Buch Kohelet. Und da steht ganz klar, Gott lässt Ungerechtigkeit geschehen. Menschen reißen sich eben los von Gott. Sie sind gottlos und ungerecht. Das steht in Vers 17. Sie verursachen das Leid. Und sie leiden entsetzlich. Gott lässt das zu. Und das sieht Kohelet überall, wo er hinschaut. Er sieht es sogar an dem Ort, wo er genau das Gegenteil erwartet, wo das Recht regieren sollte, in Gerichtsgebäuden, in Königspalästen. Sogar da herrscht die Ungerechtigkeit, Vers 16. An dem Ort des Rechts, dort war die Ungerechtigkeit. Und an dem Ort der Gerechtigkeit, dort war die Ungerechtigkeit. Diese Verdoppelung, die zeigt uns, das geht ihm richtig nahe. Geht es dir auch nahe? Warum lässt Gott Ungerechtigkeit geschehen? Sicher nicht, weil er sie gut findet. Oder in dem Gedicht über den richtigen Zeitpunkt von vorher, da steht nirgendwo, dass Gott den richtigen Zeitpunkt gegeben hat zum Sündigen. Sowas gibt es natürlich nicht. Nein, Gott ist eindeutig gegen das Böse. Er ist gut und er wird das Böse richten. Vers 17, da steht in Vers 17, Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten. Denn es gibt eine Zeit dort für jedes Vorhaben und für jedes Werk. Das steht ganz wörtlich so da. Es gibt eine Zeit dort. Es gibt eine Zeit des Gerichts. Gott wird alle Gottlosigkeit zur Verantwortung ziehen. Die Täter kommen nicht ungeschoren davon. Gott ist leidenschaftlich gegen das Böse eingestellt und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Dort, das ist dieses kleine Wort, dort. Das ist ein ganz kleines Wörtchen, das für manche ein weiterer Hinweis darauf ist, weil man fragt sich ja, wann ist es und wo ist es? Alle werden am Ende der Welt vor Gottes Gericht stehen. Also Gott schaut dem Leid auf der Welt nicht einfach nur so zu. Nein, er hasst es und er wird es richten. Und es ist begrenzt. Eines Tages wird alles Leid ein Ende haben. Eines Tages wird Gott Gericht halten und er wird das Krumme gerade machen. Eines Tages wird er es ganz beenden. Aber das dauert noch. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum dauert das so lange? Wieso müssen wir diese Spannung aushalten? Wieso werden wir nicht immer geheilt, wenn wir ihn darum bitten? Manchmal greift er ja direkt ein, wenn wir ihn darum bitten. Er sagt es uns selber, dass wir ihn darum bitten sollen, zu heilen, wenn jemand krank, um Heilung zu beten, wenn jemand krank ist. Und viele von euch haben das auch schon erlebt, dass Gott eingreift. Und wir machen das auch. Wir als Älteste, da steht ja irgendwo in der Bibel, im Jakobusbrief Kapitel 5, um genau zu sein, da steht, wenn man krank ist in der Gemeinde, dann kann man die Ältesten zu sich rufen und die werden beten. Und wir machen das liebend gerne und wir haben in den letzten Wochen dreimal gebetet. Für körperliche Krankheiten, für psychische Krankheiten. Wir beten um Heilung, ganz klar. Aber Gott erhört unsere Gebete auf seine Weise, zu seiner Zeit. Im 2. Korinther 4, Vers 16 steht recht ein wichtiger Satz zu dem Thema. 2. Korinther 4, Vers 16, da steht, dass unser äußerer Körper aufgerieben wird. Das ist so in dieser Welt. Unser innerer wird Tag für Tag erneuert durch den Herrn Jesus. Aber der äußere wird aufgerieben. Und Gott heilt nicht immer, wenn wir ihn darum bitten. Nicht einmal, wenn wir die richtigen Worte verwenden oder leidenschaftlichen Glauben haben oder alles sowas. Gott heilt zu seiner Zeit. Aber warum? Warum macht er nicht immer gleich alles wieder gut? Kohelet sagt uns da ganz klar zwei Sachen, die Gott macht. Das erste ist eben, Es gibt unverständliches Leid. Es gibt unverständliches Leid, das wir einfach nicht verstehen. Das ist auch übrigens die Antwort im Buch Hiob. Die Welt ist zu komplex und wir verstehen Gott nicht ins letzte Detail, bis in den Nagel, der in meinem Reifen steckt. Es gibt nicht immer für mich eine Erklärung. Das ist die erste Antwort, die uns Kohelet gibt. Und die zweite Antwort ist eben, dass Gott etwas macht mit dem Leid. Vers 18 sagt, dass das Leid, das uns trifft, uns auch prüft. Das ist übrigens ein Gedanke, den man im zweiten Teil der Bibel auch immer wieder finden kann. Vers 18, der Menschenkinder wegen ist es so, dass Gott sie prüft. Und damit sie sehen, dass sie nichts anderes als Vieh sind. Also das Leid erinnert uns daran, es zeigt uns daran, ganz klar, dass wir es nicht mehr ignorieren können, dass wir sterblich sind. Wir sind nicht wie Tiere, weil wir wie Tiere miteinander umgehen. Das ist nicht der Gedanke an der Stelle. Nein, Kohelet sagt uns, dass wir wie Tiere sterblich sind. Das ist jetzt der Vergleichspunkt, von dem er redet. Es ist eben nicht so, dass er sagt, Menschen sind in jedem Punkt so wie Tiere. Das ist überhaupt nicht die Aussage von der ganzen Bibel und auch nicht von Kohelet. Er weiß schon ganz genau, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen und Tiere. Nur Menschen hat Gott Ewigkeit ins Herz gelegt. Nur Menschen werden für ihre Taten zur Verantwortung gezogen im Gericht. Kohelet weiß das auch an dieser Stelle, sieht man das klar. Aber wie Tiere sind wir vergänglich. Unser Leben ist unsicher, zerbrechlich. Unsere Zukunft ist auch unsicher. Und Gott will, dass wir erkennen, dass wir auch zu Staub werden. Und was passiert dann? Was passiert, wenn du und ich zu Staub werden? Und es gibt keinen Grund zu denken, sagt er uns da, dass alle Seelen nach dem Tod zu Gott kommen, nach oben, in den Himmel gehen, ohne Hilfe Gottes, einfach so, weil wir eben eine unsterbliche Seele haben. Und das haben vielleicht manche von den alten Griechen gedacht, das denken auch manche moderne Österreicher, wir denken vielleicht, unsere unsterbliche Seele wird wohl im Himmel landen. Das geht sich sicher irgendwie automatisch aus. So denken manche. Nein, die Bibel ist ganz klar. Ohne Hilfe von Gott wird der Tod das Ende sein. Und es wird ein entsetzliches Ende sein. Deswegen nimm den Tod ernst. Und genau das ist auch die Antwort von Jesus Christus. Das finde ich ja so interessant. Diese Stelle, die uns Heinz auch vorgelesen hat, im Lukas-Evangelium Kapitel 13. Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Da hat dann Pilatus ein Massaker angerichtet. Wie reagiert Jesus? Gibt er philosophische Antworten darauf, warum Gott das Leid zulässt? Oder sagt er, ja, das waren halt böse Menschen, deswegen haben sie sterben müssen? Nein, er sagt immer, prüfe dich selbst. Er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel, da war eine Katastrophe. Da ist der Turm eingebrochen und 18 Menschen sind erschlagen worden. Er tötete sie. Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Diese Katastrophe von Siloa, das Massaker von Pilatus, Jesus antwortet, prüft euch. Also worauf hoffst du? Denk nicht, dass es sich ohne Gottes Hilfe für dich ausgehen wird. Denk nicht, dass du es irgendwie selbst schaffst. Setz deine Hoffnung auf Jesus Christus, nicht auf dich selbst. Du wirst eines Tages vor Gott stehen. Und was dann? Wie wird es, wenn du vor Gott stehen wirst? Wie wird es, wenn ich vor Gott stehen will? Gott schaut meine Ungerechtigkeit an. Das Leid, das ich verursacht habe und immer verursache. Die vielen Menschen, die ich verletzt und beleidigt habe. Ich meine, was ich vorhin jetzt zum Beispiel über die Technik gesagt habe, Simone und Charlie, das war nicht gemein gemeint. Aber mir ist gerade aufgefallen. Vielleicht, das könnte man so verstehen. Ihr könnt überhaupt nichts dafür. Es ist alles meine Schuld. Aber ich sage so leicht Sachen, wo ich vielleicht dann 3 Jahre später drauf komme, der Mensch ist verletzt gewesen. Die vielen Menschen, die ich verletzt habe. Die vielen Zeiten, wo ich nicht geholfen habe, wo ich egoistisch war. Die vielen Zeiten, wo ich auf Gott gepfiffen habe. Wo ich genau gewusst habe, was das Richtige ist und ich habe es nicht getan. Das geht sich bei mir nicht aus, ohne Hilfe. Das geht sich bei mir nicht aus. Wir sind alle in Gottes Händen. Sterblich. Angeklagt. Und wir haben keine Chance. Außer Gott ist gut. Wir brauchen Gottes Güte. Wir brauchen Gottes Güte. Und Gott ist gut. Gott ist gut, er hat es bewiesen, er ist selber Mensch geworden. Er hat es bewiesen, dass er mich liebt und dass er dich liebt. Er ist selber Mensch geworden und ist in diese Welt, die da beschrieben wird, in diese Welt der Ungerechtigkeit und des Leides, ist er selber gekommen. Und er hat gelitten. Am Anfang seines Lebens diese entsetzliche Gewalttat vom Herodes. Und am Ende dieses Lebens, am Kreuz, diese entsetzliche Gewalttat. Jesus ist in diese Leidenswelt eingestiegen, wie wir alle. Hat er gelitten. Er ist gut. Er hat selbst dann für uns dieses Gerichtsurteil getragen am Kreuz. Da ist das Urteil vollstreckt worden, das mich treffen müsste und dich treffen müsste. Das hat er getragen für mich und für dich. Und wenn du Jesus vertraust, dann vergibt Gott. Christus regiert. Wenn du seine Regierung annimmst, dann vergibt er dir. Er vergibt alles. Und dann stehst du vor Gottes Gericht, wenn du ihn jetzt als Herrn annimmst. Oder wenn du ihn schon als Herrn angenommen hast. Dann wirst du vor Gottes Gericht stehen. Und bevor irgendjemand etwas sagen kann, sagt Christus, ich habe dafür bezahlt. Er soll leben. Ich habe dafür bezahlt. Sie soll leben. Sie ist frei. Er ist frei. Vertraust du darauf? Vertrau doch seiner Regierung. Ohne Christus gibt es keine Hoffnung. Ohne Christus landen wir in dieser Hoffnungslosigkeit am Ende unseres Bibeltextes heute. Hoffnungslose Trauer drückt sich da aus, oder? Kapitel 4, 1 bis 3. Und ich wandte mich und sah all die Unterdrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Unterdrückten und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Unterdrücker ging Gewalttat aus und sie hatten keinen Tröster. Da pries ich die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Und glücklicher als sie beide pries ich den, der noch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, das unter der Sonne geschieht. Trauer ohne Hoffnung, ohne Tröster, das tut weh. Die Bibel, die klebt eben nirgendwo irgendwie ein schönes Pflaster auf eine klaffende Wunde. Sie lügt uns keine heile Welt vor. Das Leid auf der Welt ist real und es ist entsetzlich. Wir leiden nicht nur, sondern wir müssen auch so oft so hilflos dem Leid zuschauen. Und klar, die Bibel ist ganz klar, Gott ist gegen Ungerechtigkeit. Und wir sollen uns für das Gute einsetzen. Das ist eine Art auch, wie Gott gegen das Gute vorgeht auf der Welt. Deswegen gibt es so viel beinharte Gesellschaftskritik und auch Kritik am Herzen von jedem Einzelnen in der Bibel. Es gibt so viele Aufrufe, auch einander zu trösten. Gott tut was. Aber hier an der Stelle, da geht es jetzt um die Frage, warum lässt Gott Ungerechtigkeit geschehen? Gott regiert, nicht das Böse. Christus regiert, nicht das Chaos. Aber diese letzten Worte hier, die stellen echt beinhart die Frage, muss man im Angesicht des Leidens auf der Welt nicht sagen, besser nicht leben? Ist besser, noch nicht geboren zu werden? So wie der einer von den Brüdern Karamasow, das sagt in dem Buch die Brüder Karamasow, der Ivan, er möchte die Eintrittskarte zum Universum zurückgeben. Er will damit nichts zu tun haben, mit dem Leid in der Welt. Wie geht's dir? Was ist deine Antwort? Kannst du das Leben unter Gottes Regierung bejahen, obwohl offensichtlich so viel Leid da ist? Vertraust du seiner Regierung? Das traditionelle atheistische Denken, Menschen, die sagen, es gibt sowieso keinen Gott, die sagen zu unserer Frage, siehe hier jetzt Worte von Richard Dawkins, dem Biologen, in einem Universum mit blinden physikalischen Kräften und genetischer Verdoppelung werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück und man wird darin weder Sinn noch Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet. Wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht, nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Das ist Atheismus. Wir leiden, so ist es. Es gibt keinen Plan. Pech gehabt. Aber das ist Quatsch, sagt uns Kohelet. Bloß weil du das Universum nicht verstehst, bedeutet es nicht, dass es nichts zu verstehen gibt. Bloß weil du keinen Plan siehst, heißt es noch nicht, dass es keinen Plan gibt und dass niemand regiert. Wir sehen das Chaos oft, nicht immer, aber oft. Aber wir wissen auch, dass wir diese Sehnsucht nach Ewigkeit haben. Und wir wissen auch, dass das Böse gerichtet werden muss. Das kommt nicht aus unserer Biologie. Es kommt nicht aus einer atheistischen Welt. Es kommt nicht aus dem Chaos, diese beiden Sachen, die wir alle wissen. Das kommt von Christus. Das ist das traditionelle atheistische Denken. Aber es gibt auch ein traditionell religiöses Denken. Das ist überall auf der Welt gleich. Und es gibt auch christliche Varianten davon. Und das sagt einfach, finde raus, wann was dran ist. Und dann lebe einfach in Harmonie mit Gottes Plan. Dann geht's dir gut. Okay, ja, man erlebt Leid, aber das Leid ist auch gut. Das ist die Antwort von Hiobs Freunden. Kohelet sagt uns, das ist Quatsch. Gott ist eben kein Kaugummiautomat, der bei richtiger Bedienung immer das Gewünschte liefert. Gott ist souverän und seine Pläne sind in Summe unbegreiflich. Aber Christus ist gut und du kannst seiner Regierung vertrauen. Er hat bewiesen, dass er gut ist und dass er uns liebt durch seinen Tod am Kreuz. Vielleicht hast du Gott das Gefühl, dass dein Leben außer Kontrolle geraten ist. Rede doch mit Christus darüber. Leg ihm deinen Frust, deine Angst, deine Sorgen in die Hände. Wenn der Thron des Universums leer wäre, dann würde das Chaos regieren. Oder der Christian. Und das würde auch wieder zu Chaos führen. Wir brauchen einen guten Herrscher auf dem Thron des Universums. Und Gott sei Dank ist das wahr. Es ist wahr. Jesus Christus regiert. Er ist auf dem Thron. Er sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron und er regiert. Ich möchte euch einladen zu einer Zeit des Gebetes, wo wir dem Herrn darauf antworten. Ich werde dieses Gebet da sprechen, das ich aufgeschrieben habe. Du kannst es still mitbeten, wenn du möchtest. Und danach haben wir noch jeder von uns die Zeit und die Gelegenheit, dass jeder von euch das ja auch in eigenen Worten ausdrückt, wie er auf die Regierung von Jesus, die gute Regierung von Jesus in dieser chaotischen, komplexen Welt reagiert. Also beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, danke für die Freude und die Nahrung und all die guten Geschenke, die du gibst. Herr Jesus Christus, danke, dass du regierst. Herr, regiere du auch in mir. Ich brauche dich. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz bezahlt hast. Danke, dass du jetzt vergibst. Bitte hilf mir, dir zu vertrauen und unter deiner Regierung zu leben. Amen. Herr Jesus, wir loben dich für deine große Liebe, für das Opfer, das du bereit warst zu bezahlen, damit die Sache wieder gut werden kann. Herr, danke dafür. Herr, du regierst, ich bitte, regier du in meinem Herzen, regier du in der Gemeinde und auch in unserer Welt. Herr, wir bitten dir für die Politiker, die ich vorhin erwähnt habe, hilf ihnen beim Regieren. Gib ihnen Weisheit und Kraft, Integrität, gute Ideen. Hilf ihnen, das Land gut zu regieren und die Stadt und den Staat. Ja, regier du in uns, dein Reich komme. Herr, ich bitte für alle, die verbittert sind oder verletzt sind. Herr, ich bitte, dass du ihnen hilfst, wieder rauszukommen aus dem Leid, aus der Einsamkeit. Ich bitte für alle, die leiden, die traurig sind oder krank oder verzweifelt. Herr, schenk ihnen eine Begegnung mit dir, die ihnen wieder Hoffnung gibt. Herr, danke, dass du real bist und lebst. Und danke, dass wir in deiner Hand gut aufgehoben sind. Amen.